Herzlich willkommen zum Chancenfinder, dem Changemaker-Podcast von und mit Stefanie Selmer. Für alle die, die wissen, Veränderung ist, was du draus machst.
Mein heutiger Gast, da muss ich vorlesen, was sie alles gemacht hat, ich kann mir das gar nicht merken. Sie macht die kreative Arbeitshaltung und künstlerische Prozesse für die Wirtschaft nutzbar. Sie schreibt gerade an ihrem ersten Buch, Business Love. Sie kommt aus dem Bereich Impro-Theater, Clownerie und Musiktheater, hat MBA an der International Cultural Management in Salzburg und Chicago studiert und war auch an der Scola Teatro Dimitri in Tessin. Sie spricht 4 Sprachen fließend, nämlich Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch. Sie war auf der AIDA Cruises und war künstlerische Leitung in den Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten in einem der exklusivsten Kreuzfahrtschiffe der Welt und hat mit ihren Programmen da sogar internationale Preise gewonnen. Und sie hat für Red Noses International ein Programm entwickelt, das heißt Emergency Smile, und das ist psychosoziale Unterstützung durch Humor und Clownerie für Kriegs- und Foltertraumatisierte Menschen. Und damit hat sie weltweit Flüchtlingslager besucht. Herzlich willkommen, Carola Sakotnik. Hallo. Es ist der Wahnsinn. Ich habe noch nie eine so lange Vita gehabt von jemandem, der so viel getan hat. Und das alles muss ich sogar vorlesen. Ich konnte mir das nicht merken. Ich konnte es mir nie merken. Du hast so viel getan. Wahnsinn. Wenn dich jetzt jemand fragt, was machst du denn? Brauchst du dann auch so lange wie ich? Oder was sagst du, was du machst?
Also im Moment sage ich einfach, ich bringe Liebe in die Wirtschaft.
Oh, das ist schön. Das ist kurz, das ist knapp. Das bringt es auf den Punkt, oder?
Schön. Und wenn Sie dann genauer fragen, dann macht es schon Sinn, also einfach ein bisschen zu erklären, wo das herkommt, warum ich das mache, weil sich das die letzten Jahre wirklich entwickelt hat.
Okay.
Also die Haltung als ein Grundmotor, um zu spüren, zu denken und dann zu handeln.
Okay. Liebe in der Wirtschaft ist ja für viele so ein Sandkastenthema. Das mögen ja viele nicht hören. Wie ist denn da so dein Gefühl mit? Wie viel fährst du damit?
Ich bin immer wieder ganz überrascht. Also wie ich gesagt habe, okay, wie kann ich zusammenfassen in einem Wort, was die unterstützendste Haltung ist, um glaubhaft zu sein? Da hat sich das daraus ergeben. Ja? Mhm. Also ich komme ja, wie gesagt, grundsätzlich von der Bühne und habe in der Wirtschaft dann, als ich weg bin von den Kreuzfahrten, angefangen, als Trainer zu arbeiten. Einerseits Kulturprozesse in Firmen aufzusetzen, wirklich im Sinn von kreativ zu sein. Und auf der anderen Seite Leute einfach fit zu machen, das auch leben zu können und sich auszudrücken. Public Speaking, ja. Und da gibt es ein paar Grundregeln. Was braucht Leute, die auf der Bühne stehen? Die fühlen sich sehr unsicher. Also auf der Bühne stehen ist gerade so den 5 größten, also ist die 5 größte Angst, die wir haben können. Also schon eine sehr prominente Angst. Ja. Und wie gebe ich mir selbst der Sicherheit? Das ist ein großes Thema. Mhm. Und wenn ich alles zusammentue und alles so, sage ich einfach, ja, es geht da ganz viel um eine liebevolle Haltung sich selbst gegenüber und eine liebevolle Haltung seinem Publikum gegenüber.
Ja.
Das löst Wunder aus.
Liebevolle Haltung sich selbst gegenüber, das ist ja ein Stichwort. Wir hatten das im Vorgespräch schon, haben ein bisschen darüber gesprochen, was denn so dein Weg gewesen ist und welche Veränderungen du persönlich und beruflich durchgemacht hast. Wo kommst du denn her? Was ist denn so dein Hintergrund? Wie hast du mal gestartet?
Ganz ursprünglich, also mein Leben hat so ein paar Stichworte dazu, immer dazu gehört, große Neugier, Menschlichkeit und großen Ehrgeiz und ganz viel Disruption. Das hast du im Vorgespräch gehört. Mhm. Also ich habe mich nicht gleich, ich war immer schon sehr künstlerisch tätig. Ich habe als Kind angefangen, Klavier zu spielen. Ich war im Ballett und habe gleichzeitig als Klassenbeste meine Jahre abgeschlossen. Mhm. Und bin nicht so entscheiden, soll ich Ärztin werden oder Künstlerin werden? Okay. Ich habe mich dann zuerst für Dolmetschstudium entschieden, deswegen spreche ich die Sprache. Aber hauptsächlich, weil ich mich nicht ganz getraut habe.
Okay.
Und die Kurzfassung war dann, Österreich war damals noch nicht so weit in die EU zu kommen. Und wie ich dann entdeckt habe, dass Simultandolmetschen für eine Österreicherin im EU-Parlament nicht möglich sein wird, weil wir einfach gar nicht Teil der EU sind, habe ich gedacht, na, dann mache ich gleich das, was ich ganz will und nicht nur das, was ich auch gern will. Mhm. Da habe ich entschieden, Künstlerin zu werden. Also war auch dort nochmal eine Entscheidung, Musikerin oder Schauspielerin, und habe mich dann für ein Körpertheaterstudium entschieden. Habe das dank meiner Sprachen auch auf Italienisch, Französisch und Deutsch gemacht und habe dann angefangen zu arbeiten und habe dann 10 Jahre gearbeitet und war gerade so am Sprung zur internationalen Karriere, als ich von heute auf morgen ganz schwer krank geworden bin. Mhm. Mein Immunsystem hat sich komplett verabschiedet und ich habe eine Autoimmunerkrankung bekommen und die ist so rapide fortgeschritten, dass die Diagnose war, wenn es so weitergeht, werde ich in 3 bis 5 Jahren an Lungen- und Nierenmaschinen und im Krankenhaus leben.
Wow. Das ist wirklich eine harte Geschichte. Glaubst du, dass das kam von dem Stress oder hast du da, weil du sagtest ja dann auch, Selbstliebe ist für dich ein großes Thema. Glaubst du, dass das mit dazu geführt hat?
Ich weiß es, ja. Ja. Also auf der einen Seite, ich sage mal, ich bin, wie gesagt, ehrgeizig, ich bin auch ausdauernd, ich habe viel, viel Kraft. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Dauerbelastung, wenig Wissen um die Mechanismen und Prozesse in einem Körper, wenn er unter Dauerbelastung steht. Was bedeutet das mit Cortisol, was bedeutet das mit Testosteron, Adrenalin, diese ganzen Zusammenhänge, die wusste ich einfach nicht. Ich glaube, ich habe meinen Körper sukzessive mit eigenen Stoffen vergiftet.
Ja.
Und auf der anderen Seite eben ein großes Fehlen von Selbstliebe. Mhm. Und okay. Wie alle, die mit Autoimmunerkrankungen zu tun haben, das ist etwas, das wir lernen müssen. Also Autoimmunmenschen haben eine Tendenz, jeden Konflikt, der ihnen begegnet, nur mit sich selbst zu klären. Und das wird dann irgendwann sehr eng. Ja.
Da ist es wieder. Selbstliebe ist so das Stichwort. Du hast dann Selbstliebe lernen müssen. Was war das für ein Prozess? Also man kriegt gesagt, du bist krank. In 3 bis 5 Jahren wird dein Leben so und so aussehen. Was sind dann die Schritte gewesen? Was hast du getan?
Ich habe auf der einen Seite ganz klassisch Schulmedizin. Also ich habe mich eingelassen auf diese Basistherapien. Ich habe Photochemotherapie gemacht. Ich habe Basismedikationen genommen. Das war damals Risuchin, eigentlich ein ursprüngliches Malariamittel, das ich über Jahre in der doppelten Dosis der Prophylaxe täglich genommen habe. Da muss man auch ständig unter Beobachtung sein, dass man jede Woche beim Arzt, um zu schauen, ob es keine Schäden auf den Rest des Systems macht. Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, das reicht einfach nicht. Mhm. Und habe mich angefangen zu erkundigen, wie das ist mit ich nenne es immer spirituelle Techniken, aber inzwischen gibt es ein sehr, sehr schönes Wort, Energiepsychologie, mich mit diesen Methoden zu beschäftigen. Mhm. Und im Zuge dieser Geschichten bin ich auf dieses Thema Selbstliebe, überhaupt die Macht der Liebe und die Macht der liebevollen Entscheidungen gekommen. Mhm. Und habe dort einen Weg gefunden, den ich ganz toll finde, weil er mich so sein lässt, wie ich bin. Also ich muss nicht von meinem Ehrgeiz runtersteigen. Mhm. Ich muss ein anderes Tempo entwickeln, das ja. Aber meine Zielstrebigkeit, meine Überzeugung, dass es wichtig ist, etwas erreichen zu wollen, hat sich gewandelt, aber nicht im Sinn von weniger werden, sondern einfach im Sinn von auch kompromisslos, hat inzwischen eine andere Bedeutung für mich, aber kompromisslos Sinnvolles zu tun.
Okay. Also das heißt, du hast das Tempo nicht zwingend runtergefahren. Du sagst nicht, ich will weniger erfolgreich sein oder ich setze mich zur Ruhe oder ähnliches, sondern es geht mit viel Gas. Ich würde nicht sagen Vollgas, denn das ist ja wahrscheinlich nicht der richtige Weg, aber es geht mit viel Gas weiter, ja?
Genau. Also mit Vollgas fahren funktioniert einfach nicht. Das wissen wir. Mhm. Das wissen wir von jeder Maschine. Auch Maschinen müssen Pausen machen, die müssen gewartet werden und ähnliches. Ich hatte es nicht gelernt, mich selbst zu warten, muss man auch sagen.
Schönes Bild.
Auch ganz absurd. Also ich habe, Das schlimmste Teil meiner Selbstnichtwartung war die Zeit, wo ich nicht wissend, dass ich eine Milcheiweißallergie habe von Geburt an, wo ich vegetarisch gelebt habe und ganz viele Milchprodukte gegessen habe, weil das so gesund war. Also ja. Das war für meinen Körper so das Letzte, was er nicht mehr verkraftet hat, mit allem drum und dran. Ja, aber Essen ist ein Teil von dieser von diesem Überlastungsszenario. Aber ich habe auch sehr schnell gelernt, dass sich selbst nur in Watte packen und sozusagen gegen alles schützen, das funktioniert nicht.
Ja, das ist ja wie bei einem Muskelkater. Du musst dich bewegen, wenn du eine Muskelkater hast. Also ich kam gestern vom Sport und wollte mich nicht mehr bewegen und ich habe es dann doch getan. Besser ist das, so ist es, oder?
Ja, und es ist vor allem auch die... Oder anderes schönes Bild ist auch mit angezogener Handbremse fahren, macht auch heiß laufen. Also es geht wirklich um sehr ehrlich sein eigenes Tempo zu entwickeln. Mhm. Und das nicht langsam sein. Das kann langsam sein bedeuten, aber das kann auch schnell sein bedeuten. Es kann auch bedeuten, da bin ich. Ich habe Phasen, wo ich sehr, sehr produktiv bin, wo ich ganz viel tue und ich brauche dann Phasen, wo ich zurückschalten kann. Wo ich das alles verarbeite, aber das sind eben nicht 8 Stunden am Tag und dann 2 Stunden, sondern das ist manchmal so eine 6 Wochen, 3 Monate, wo ich ganz, ganz intensiv arbeite. Ich schaue mal inzwischen, dass es nicht 5 Jahre sind ohne die Pause. Ja, das tut mir nicht gut, habe ich aber gemacht. Und dann gibt's eine Zeit, wo ich natürlich auch arbeite, ja, aber wo ich sage, okay, und jetzt sind's mal weniger Stunden am Tag oder es sind weniger Themen, je nachdem.
Steuerst du dann auch deine Kunden dementsprechend oder sagst du, du fährst das Marketing runter, du bist ja selbstständig. Wie regelst du das, wenn du merkst, du musst mal wieder ein bisschen runterkommen, du brauchst ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Pause. Wie gehst du das an?
Ganz unterschiedlich und ich würde sagen, da bin ich noch nicht ganz Meister. das ist wirklich so eine Sache. Ich entdecke, dass da gerade zum Beispiel ich arbeite viel mit Coaching, dass da Online-Arbeiten eine ganz gute Methode ist. Mhm. Weil zum Beispiel einfach, ich lebe im Vulkanland, das ist im Südosten Österreichs. Mhm. Das bedeutet, wenn ich jetzt zu Kunden fahre, habe ich sehr oft weite Wege. Die kann ich natürlich durch die Online-Coaching zum Beispiel reduzieren. Mhm. Wobei ich auch sage, ich kenne meine Kunden alle persönlich bis jetzt, weil es gut ist für diese Arbeit. Entdecke aber auch, dass ganz viel anderes noch möglich ist. Aber es sind solche Prozesse eher. Also das ist wirklich etwas, wo ich immer wieder experimentiere oder wo ich mir auch gönne, wenn ich sage, ich fliege jetzt irgendwo hin, um zu arbeiten, dass ich nicht in der Früh hinfliege, 2 Stunden später zu arbeiten beginne, aufhöre, am Abend wieder nach Hause fliege, sondern sage, ich reise am Vorabend an und nehme mir am nächsten Tag einen halben Tag Zeit, um das, wo ich bin, auch zu sehen. Also es sind eher solche Prozesse, ja. Ich muss ja nicht komplett runterschrauben und Urlaub mache ich wie jeder andere Mensch auch. Mhm. Da gibt es 3 Wochen mal nichts. Mhm. Und wir wissen alle, wir Selbstständigen haben dann zwischendurch dann doch nochmal einen Blick auf die E-Mails und so. Das ist schon ein ganz normales Setting, ja.
Das stimmt. Okay. Also hast du tatsächlich diese Krise gebraucht, um dein Leben zu verändern?
Ich habe sie gebraucht, ja. Also ich bin auch sehr dankbar inzwischen. Es ist für mich so eine ganz schöne Geschichte, wenn ich Leute treffe, die, ja, ich treffe lustigerweise in letzter Zeit viele, die mit solchen Herausforderungen zu tun haben, auf unterschiedlichsten Ebenen. Es sind nicht immer Krankheiten, es sind auch oft Trennungen. Also mir haben sie damals die sehr gescheite Freunde, wie ich inzwischen weiß, haben mir gesagt, du wirst sehen, du wirst noch sehr dankbar sein. Mhm. Und das habe ich damals überhaupt nicht so empfunden. Ich weiß, dass es jetzt, dass es so ist. Mhm. Wie gesagt, meine Antwort ist ja, ich habe sie gebraucht. Mhm. Ich weiß aber inzwischen auch durch meine Arbeit, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, seinen eigenen Weg in die Hand zu nehmen. Also da braucht man nicht unbedingt die Krise. Krise hat nämlich Nachteile.
Das ist es.
Also Krise hat große Vorteile, weil wenn es ums Überleben geht, dann kämpfen wir Menschen und das können wir. Wir können unser Leben verteidigen und das ist was ganz Tolles. Allerdings, sobald wir halt in diesen Überlebensprozess kommen, kommt wieder dieses limbische System einfach, fokussiert sich, kriegt einen Tunnelblick und ich behaupte, trifft nicht unbedingt weise Entscheidungen. Es trifft erfolgreiche Entscheidungen, die das Überleben sichern, ja. Mhm. Überleben ist aber nur der erste Schritt. Wenn wir unsere Welt gestalten wollen, sollten wir besser nicht im Überlebensmodus sein. Da treffen wir Entscheidungen, die sehr auf uns bezogen sind und die weniger auf die Gemeinschaft bezogen sind. Und ich glaube, dort kommt es auch, wenn ich jetzt in der Wirtschaft arbeite, warum ich sage, Liebe, hat ganz viel damit zu tun. Es gibt nämlich einen zweiten Motor, über den wir gern lernen oder bereit sind, vor allem uns kompromisslos zu verändern. Das ist die Liebe. Es ist dieser Moment, auf der einen Seite, wir kennen es alle, das schönste Beispiel ist der Moment, wenn man sich wirklich verliebt. Ich habe noch niemand erlebt, der dann bereit ist, alles neu zu machen. Ja? Mhm. Auch nicht immer ganz gescheit, es geht schon eher um dieses grundsätzliche Lieben. Mhm. Aber lieben und vor allem auch dieses Gefühl, geliebt zu sein, das eröffnet ein ganz großes Handlungsspektrum.
Das ist was ganz anderes als der Überlebensmodus, von dem du sprichst. Also man handelt ja dann aus einer Sicherheit heraus.
Ja.
Man hat die Möglichkeit, nicht die erste Lösung zu nehmen, die man findet. Es gibt ja immer mehrere Lösungen. Und auch das Überleben können mehrere Lösungen sichern. Es braucht nicht die erste sein. Aber die nimmt man dann eben aus diesem Überlebensmodus heraus.
Ja, ich würde jetzt sogar noch präzisieren. Also wie gesagt, ich komme ja auch aus dem Impro-Theater. Mhm. Dort gibt es eine Prämisse. Das heißt, man sagt Ja zum ersten Angebot.
Aha, ja.
Und das sehe ich auch bei diesen Dingen. Also, aber eben, das Schöne ist, wenn man aus der Liebe das erste Angebot annimmt, ja, und dann geht man, also im Impro-Theater nimmt man das an, sagt Ja dazu, bedingungslos, und geht dann in die Tiefe. Mhm. Geht dann in die Tiefe, arbeitet das weiter, aber bleibt dran, und dann entwickelt sich was Neues. Also im Endeffekt, man nimmt das erste Angebot, also man verschwendet keine Zeit zu suchen, 5 Tage lang, was ist die beste Idee. Mhm. Es ist okay, die erste zu nehmen. Mhm. Aber man arbeitet an dieser ersten Idee und dann erst entsteht das wirkliche Ergebnis.
Okay.
Und aus dieser Sicherheit, dieses tiefe Vertrauen in den Blindflug, das ist es nämlich, ja, dass da was Gutes daraus entsteht. Also es ist ein Ja sagen und ein tiefes Vertrauen ins Gelingen. Mhm.
Und das ist natürlich eine ganz schwierige Sache, die wahrscheinlich auch viele Zuhörer haben. Vertrauen in Blindflug. Ich weiß nicht, was da kommt, aber man muss darauf vertrauen können, dass das gut wird.
Genau. Und dafür muss ich mir vertrauen? Mhm. Muss ich mich auf meine eigene Liebe, also meine Liebe zu mir bedeutet ja nicht Egoismus, sondern bedeutet einfach mein System, mein inneres Kind,
Ja, es gibt viele Namen dafür.
Mein
ja.
Geist, also ganz viele Aspekte von mir können darauf vertrauen, dass ich immer das Beste möchte. Mhm. Dass ich mich für das Beste für mich im Zusammenhang mit der Umwelt, mit meiner Umwelt, mit meinen Stakeholdern, ja, also mit meiner Familie, mit meinen Angestellten, mit meinen
Kindern. Voll in der Wirtschaft, ne?
Ja, dass ich immer das Beste für das Gesamte bedenke.
Ja.
Aber ausgehend von mir. Wenn es mir nicht gut geht, das ist, glaube ich, das, was man sehr kompromisslos in der Krankheit lernt. Das ist der einzige Grund, warum ich manchen Leuten dann die Krankheit empfehle. Ja? Also es ist schon gut, mal in der Krise gewesen zu sein. Einfach um zu wissen, wenn es mir nicht gut geht, dann wird das andere so klein. Mhm. Das heißt, es ist wirklich grundlegend wichtig, dass ich als Mensch für mich sorgen kann. Mhm. Für meine ökologischen Bedürfnisse im Sinn von Essen, Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, meine sozialen Bedürfnisse, Freunde, Familie und Ähnliches und auch meine spirituellen Bedürfnisse. So, woran glaube ich, meine Sinnhaftigkeit? Ich gehe jetzt nicht in Religion, nee. Ja, sondern aber diese Wertigkeiten bei mir im Leben, dass ich die ernst nehme.
Ja, also ich spreche bei dem wirklich vom Sinn des Lebens. Ich bin ja davon überzeugt, dass jeder Mensch einen eigenen Sinn hat. Es gibt nicht den pauschalen Sinn.
Genau, sehe ich auch so, ja.
Und jeder hat so diesen Zweck, warum er denn auf dieser Welt ist. Irgendetwas kann er besonders gut, das ist ihm in die Wiege gelegt. Und damit macht er sich selbst den meisten Sinn und auch allen Menschen um sich herum. Also es ist nicht Egoismus, sondern das ist zum Wohl aller, einschließlich mir selbst.
Ja. Und ich sage ganz laut immer, wir müssen aufhören, genau diese Ressourcen zu verschwenden. Also es ist nicht so, dass wir sie verschwenden, wir heben sie nicht mal.
Wo siehst du, dass sie verschwendet oder noch nicht mal erhoben werden? An welchen Punkten erkennst du das?
Also für mich ist es das Schulsystem. Wir haben ein wissensbasiertes Schulsystem, das wahnsinnig wichtig war, gerade in der Zeit der Industrialisierung, also schon vorher, ja, dass Menschen handelfähig sind und für sich selbst sorgen können, hat ja ganz viel mit Wissen zu tun. Mhm. Und gerade jetzt immer mehr in dieser Wissensgesellschaft, die vom Computer sich abspielt, wir brauchen das schon. Nur es hat sich jetzt durch die digitale Revolution noch mal so verändert, dass ich sage, das Wissen ist leicht zu haben, das Wissen, also das Mindset, sich Wissen zu erwerben, ist essentiell wichtig. Das Mindset für sich selbst zu sorgen, ein Bewusstsein für die Gesellschaft zu haben, das grundlegende Bewusstsein, wenn wir mit unserer Arbeit nicht etwas Gutes für die Welt tun, dann wird sie einfach zerbrechen, dann brauchen wir aber auch nicht mehr Arbeit, dann brauchen wir keinen Wert, dann leben wir einfach nicht mehr.
Wir haben ein Schulsystem, das damals gut war und das wir immer noch weitergetragen haben, das sich kein bisschen angepasst hat an die Entwicklung, die wir in der Welt haben und auch die Entwicklung, die wir als Menschheit mitgemacht haben. Also nicht nur technisch, digital oder wie auch immer, sondern auch unsere spirituelle Entwicklung. Und das auch wieder nicht im Sinne auf Religion bezogen, sondern auf heute möchte keiner mehr arbeiten, ohne dass er einen Sinn in seiner Arbeit sieht. Genau. Aber wie finde ich den Sinn?
Diese Sinnhaftigkeit sichert uns auch das Überleben. Mhm. Und Sinnhaftigkeit gibt es auf so vielen Ebenen. Also ich habe eine wunderbare Reportage gesehen über eine Schule in Südafrika.
Ja.
Nein, in Indien. Eine Schule in Indien, wo Mädchen können ein Stipendium dafür bekommen und die haben eine ganz wichtige Aufgabe in dieser Schule. Nämlich das eigene Zimmer, den eigenen Lebensraum jeden Tag sauber zu halten. Mhm. Und auf dieser Ebene sage ich, alles, was wir tun, kann sinnhaft passieren. Mhm. Und das sollten wir einfach wieder üben, und zwar mit einer Leichtigkeit. Da geht es nicht darum, die ganze Zeit schweren Sinn zu suchen. Ja? Ich meine, wenn ich meine Küche, in Österreich heißt das zusammenkehren, bei euch heißt das aufkehren, gell?
Passt, ja. Also ich glaube, die Deutschen verstehen die Österreicher auch in diese Richtung.
Okay. Also, ja, wenn ich in meiner Küche kehre, dann mache ich jetzt nicht eine Riesenphilosophie draus. Ja? Ich lebe nicht jeden Tag Zen-Buddhismus, wo ich aus allem das Größte raushol. Aber es ist sinnhaft. Es ist einfach schön zu arbeiten. Es klärt den Geist, wenn es sauber ist, wenn es geordnet ist, wenn es mir gefällt, wo ich bin. Mhm. Extrem wichtig.
Das stimmt. Oh, ich habe ja gestern meine Homeoffice-Nische. Ich habe ja nur zu Hause einen kleinen Schreibtisch in so einer Ecke. Ja. Habe ich aufgeräumt und neu sortiert. Und das ist so ein Seelenreiniger, weißt du? Das war jetzt nicht großartig chaotisch, aber das ist so, wie man halt arbeitet. Da liegen irgendwelche Stapel von irgendwas und da hat man das Kabel nicht gerade aufgehängt. Das hat nur eine Viertelstunde gedauert, aber trotzdem ist es schön, da wieder hinzugehen, weil es einfach nett ist. Und tatsächlich auch mit Liebe, weil ich da auch gerne sitze abends und irgendetwas noch mache.
Genau. Und ich glaube, absolut, da bin ich ganz bei dir. Auch wenn man das spürt. Also ich arbeite ja auch viel mit Musiker, Sängerin, da überlegt man sich viel über Resonanzräume.
Ja.
Resonanzräume sind ja was ganz Spannendes, weil man, wenn wir auf einer Geige eine Saite ins Klingen bringt, die bringt man eigentlich ins Schwingen. Und plötzlich fängt was anderes, der Resonanzkörper, an mitzuschwingen und der gibt einen Ton von sich. Mhm. Oder verstärkt den Ton der Saite. Mhm. Ich glaube, dass Führungskräfte das tun sollten inzwischen. Mhm. Und dafür, wenn sie dann sozusagen auf Liebe gestimmt sind, ja? Auf dieses, und Liebe ist jetzt für mich ein Wort, das fasst zusammen Achtsamkeit, Wohlwollen, Vertrauen ins Gelingen, Ja sagen zum Angebot, ernst nehmen, wenn jemand anderer was sagt, also ganz achtsames Zuhören. Oder ich habe auch so ein Dreieck, da sage ich immer, es geht um Spüren, also Wahrnehmen, Sensing, dann Verarbeiten, Processing oder Denken und daraus dann Handlungen setzen, tun. Und beim Sensing geht es eben nicht nur darum zu spüren, was ist, sondern auch wahrzunehmen, was wird sein und dann wieder das, also die Zukunft zurückzuholen, also aus der Zukunft heraus zu handeln.
Mhm. Das erinnert mich sehr an die Theory U, die kennst du doch mit Sicherheit auch.
Daher kommt ja auch, ja, ja. Und okay, ich finde das einfach wirklich gut, weil wir alle kennen das, wenn wir eine Vorahnung haben, wenn wir wissen, ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass das jeder hat und die Leute, mit denen ich spreche, haben bis jetzt Ja gesagt. Mhm. Ich bin als Kind manchmal gesessen, habe etwas gehört und wusste, das ist Wahrheit. Mhm. Ich weiß inzwischen, dass das Wort, der Satz dazu eigentlich war, das ist Wahrheit für mich. Da habe ich etwas Wichtiges im Leben zu tun. Mhm. Und jedem, dem ich das erzähle, der sagt, also ich arbeite ja viel in der Wirtschaft, wo man ja immer sagt, okay, die Zahlen und erklärbar und das, die sagen, ja, ich kenne das Gefühl, ich weiß es. Wie setze ich das im Arbeitsalltag um? Mhm. Ja, da muss man ein bisschen nachschauen, aber es geht gut. Und es bringt vor allem richtige Wertschöpfung.
Okay. Wenn jetzt ein Unternehmer zuhört und sagt, er findet das ganz toll, Business Love, sowas mal auszuprobieren, was wäre der erste Tipp, den du einem Unternehmer an die Hand geben würdest, damit er aus dieser Fülle, aus dieser Liebe heraus handeln kann?
Ich sag mal, ein guter Tipp ist immer, mich anzurufen.
Kontakt
mal zu reden.
Sprechen wir gleich mal drüber, die kommen dann auch.
Ich glaube, sein Punkt sollte wirklich mal sein, was bedeutet Liebe für ihn? Mhm. Und das mal zu trennen von diesem üblichen Setting, Mann liebt Frau oder Vater liebt Kind, Mutter liebt Tochter, liebt ihr Kind, was auch immer.
Ja.
Es ist eine sehr interpersonelle Liebe, die und die ist toll. Mhm. Und zu unserem Vertrautesten, weil die leben wir nach wie vor, sofern wir sie, wir glauben ja auch, wir erleben sie. Nicht? Also wir treffen zufällig diesen Menschen, der genau das in uns auslöst. Mhm. Ja, da gibt es auch verschiedene Theorien dazu. Aber wir treffen auf jeden Fall einen Menschen, der in dem Moment mit uns ins Klingen und Schwingen kommt. Also das tun nicht alle, das ist wirklich so. Und dann passiert etwas. Also es ist immer eine Frage des Kontexts. Und das heißt, er sollte sich überlegen, was bedeutet für ihn diese allumfassende Liebe oder was bedeutet für ihn Wohlwollen? Was bedeutet für ihn, wenn er mit Menschen so umgeht, wie sie es verdient haben? Wie sie es, nicht wie sie es verdient haben, falsch. Wenn man mit Menschen oder wenn der Unternehmer mit seinen Mitarbeitern so umgeht, wie sie es brauchen.
Mhm. Gibt einen Spruch dazu.
Nicht, wie er es selbst gerne hätte, sondern wie der einzelne Mitarbeiter, die Mitarbeiterin es braucht.
Ja.
Das mal rauszufinden, da geht's, deswegen sage ich mich anrufen, zuhören, lernen, schauen, kann ich das, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, die findet man einfach besser im Miteinander. Aber im Endeffekt, wenn er das kann, also wenn er diese Frage beantworten kann, was braucht er oder die Mitarbeiterin? Mhm. Und das wertschätzend herausfindet. Mhm. Dann sollte er das mal 3 Wochen probieren und schauen, was passiert.
Ja. Und andersrum, wenn ein Mitarbeiter das hört und sagt, Mensch, Liebe, das und diese Achtsamkeit, Wertschätzung und Co., also tatsächlich die Liebe zum Menschen, die fehlt uns hier. Was kann denn ein einzelner Mitarbeiter tun?
Er kann im Endeffekt das Gleiche machen. Er kann einfach alle Menschen um sich herum so behandeln, wie sie es gerne hätten, also wie sie es brauchen. Ja, wir wissen auch, manche hätten gerne aus dem Ego heraus was. Das ist nicht der Teil, den ich anspreche, sondern wie sie es wirklich brauchen. Mhm. Und eine zweite Haltung, die geht genauso für den Unternehmer, die mir jetzt noch einfällt, ist jemand wirklich in so eine, wie einen Kokon aus Liebe zu hüllen. Ja, also wie in geistig zu umarmen. Ihm einfach das Gefühl zu geben, du bist okay, wie du bist. Du bist sicher und ich handle aus Liebe. Ich denke und handle aus Liebe. Mhm. Wenn uns Menschen das entgegengebracht wird, verändern wir uns.
Ja.
Wir werden plötzlich weicher, wir werden lächelnder. Also wenn ich das mit meinen Gruppen mache, in den Gruppentrainings, ist ganz spannend. Wir arbeiten da sehr oft einfach an Präsentationen, weil das so ein schönes Feld ist. Erstens braucht es jeder, gut vor Leuten zu reden.
Ja.
Und man kann es ausprobieren, was passiert mit einer Gruppe, wenn ich da oben stehe oder vorne stehe und die geistig liebevoll umarme.
Mhm. Oh ja.
Da passiert ein Miteinander. Ja. Und das können wir ausprobieren. Ja. Und das ist, also diese Laboratorien empfehle ich ganz einfach, weil sie geschützt sind.
Mhm. Weil was manchmal passiert, wenn ich auf die Bühne gehe und einen Vortrag halte und schon in dieser Geschenkhaltung bin. Also einmal ist es natürlich die Angsthaltung, oh Gott, die werten, die gucken und irgendjemand wird mich toll finden und genau den werde ich angucken und fixieren und der wird immer böser gucken. Das ist eine Haltung und die andere ist eine Geschenkhaltung, so empfinde ich die. Ich möchte den Leuten tatsächlich etwas bringen, ob Informationen, Wissen, Impulse oder sonst irgendwas oder einfach nur Freude, dann geht es auch nicht mehr um mich. Dann bin ich der Fokus, sondern dann sind wir das alle in Interaktion miteinander. Und das macht so viel mit den Menschen. Das ist der Wahnsinn, was dann wieder zurückkommt. Nämlich genau das wiedergespiegelte Gefühl, Freundlichkeit, Wärme. Da wird mir dann auch mal irgendein Verhaspler, so wie er jetzt wieder da ist. Also irgendwelche Wortfindungsstörungen, da wird dann mal drüber hinweggesehen. Das ist alles gar nicht so schlimm.
So ist es. Mhm. Weil wir das mögen, weil es unser Urwesen ist.
Ja.
Sehr und schön. Natürlich gehört dazu auch, also ich habe jetzt auch so was Schönes gelesen, es geht um die Neugier, um das Mitgefühl,
ja,
aber auch um den Mut. Man braucht Mut und Willen.
Ja.
Willen, etwas umzusetzen. Mhm. Aber der Wille sollte einfach nicht ego-getrieben sein. Das bringt nichts.
Das lässt
bei allen Beteiligten Leere, inklusive mir. Mhm. Und diese Leere ist so ein ganz große Krux unserer Zeit. Mhm. Ja. Ich arbeite immer wieder auch mit Jugendlichen. Da nutzen wir dann Theaterprojekte, um Sinn zu üben, sinnhaftes Handeln zu üben. Okay. Und es ist ganz spannend, wie auch gerade unter den Jugendlichen zwischen 15 und 18 gibt es einen erstaunlich hohen Anteil mit Depressionen bis hin zu Selbstmordgefährdung. Und die kommen aus gesunden Familien, da ist jetzt nicht irgendwie die Kacke am Dampfen, wie man sagt, sondern da ist eher zu wenig Kacke am Dampfen. Mhm. Nur eine tiefe Suche nach Sinn, nach Sinnhaftigkeit. Mhm. Sobald wir das üben, geht es denen besser. Mhm. Die Frage ist, ob sie es dann transferieren können in den Alltag, ja?
Ja.
Ob die Eltern das zulassen, ob die Eltern damit bereit sind, einfach an der Sinnhaftigkeit zu arbeiten.
Aber du arbeitest ja an ganz vielen Themen. Also du machst das mit Schulen, du machst das in der Wirtschaft. Das ist ja der Wahnsinn. In welchen Bereichen arbeitest du denn mit Liebe? Denn ich kenne jetzt den Begriff Business Love. Das ist tatsächlich rein auf die Wirtschaft stellen.
Er ist rein auf die Wirtschaft fixiert. Ich lebe einfach in einem sehr ländlichen Umfeld und das Vulkanland zeichnet sich aus durch ein tolles Mastermind. Das Vulkanland ist ursprünglich ein Marketing-Zusammenschluss von Handwerkern in einer Gegend, die aus Vulkanen entstanden ist und aus dem Grund eben nicht nur Handwerk groß werden konnte, hier wirklich am Eck von Österreich, das lange Zeit am Eisernen Vorhang war. Ja? Also unsere Grenzen 30 Kilometer nach Ungarn, 30 Kilometer nach Slowenien. Das war sozusagen das letzte Eck von Europa. Und das ist aber wunderschön von der Natur her. Es ist viel Weinbau, viel Ackerbau und Handwerk.
Okay.
Und da war ganz klar, wenn wir hier überleben wollen, braucht es etwas wie einen Marketing-Zusammenschluss, einen Brand, den gibt es, der heißt Vulkanland. Ist in Europa State of the Art, aber eben als Regionalentwicklungsbrand kreiert worden. Und da war auch die Frage, wie können wir das machen? Konkurrenten, kleine Betriebe, die eigentlich Konkurrenten sind, in einen gemeinsamen Auftritt zu verwandeln. Da gab es halt ganz viel Initiativen zum Thema Sozialinkubator sein. Ich bin hier aufgewachsen, war dann 25 Jahre in der Welt unterwegs und bin jetzt seit 2 Jahren hier wieder zurück. Hab zum Beispiel eben, es gibt Bürgerfortbildungen, da waren inzwischen schon der Gerald Hüther war da, der Manfred Spitzer war da, Christian Mikunda, alle kommen inzwischen für ihre Vorträge, also bringen uns sehr viel und das wird auch von der Gemeinde finanziert, also diese ganzen Vorträge sind kostenfrei für alle, die hier leben oder alle, die kommen, wurscht, woher sie kommen. Und das beeinflusst. Und damit im ländlichen Raum hast du dann auch ganz schnell Zugang zur Schule. Es gibt natürlich ein Gymnasium, also ein Bundesoberstufenrealgym, den Borg mit Musik. Ja. Dort inszeniere ich dann alle 2 Jahre ein Musical. Mhm. Auch schon ganz lange Zeit mit Unterbrechung jetzt wieder. Und das, was ich da mache, ist natürlich eine Haltung, die man nicht nur auf die Arbeit beschränken muss, also im Sinn von Arbeit in der Wirtschaft.
Ja. Nee, ich bist ja dann darauf aus, ganz groß zu sehen.
Bitte?
Du bist ja dann darauf aus, ganz groß zu sehen, so wie du das gerade erklärt hast mit diesem Zusammenschluss. Da ist es schon wieder, das ist nicht der Egoismus, sondern es ist das große Ganze im Blick zu haben.
Genau. Mhm. Und wie soll ich sagen, ich finde die Wirtschaft deshalb so spannend, weil ich als kreativer Mensch oder als Künstlerin die Chance hatte, in die Wirtschaft zu wechseln, dort etwas kennengelernt habe, das mich sehr, sehr inspiriert hat, nämlich einen sehr bewussten, aber großdenkenden Umgang mit Geld. Den war ich aus dem Künstlerbereich nicht gewohnt. Da dreht sich zwar alles ums Geld, aber weil es nicht da ist.
Weil es nicht da ist, genau.
Und in der Wirtschaft ist klar, es ist da, es muss da sein, wir wollen damit arbeiten und wir wollen es vermehren. Mhm. Beziehungsweise es wird der Erfolg ausschließlich an dem Geld gemessen, was auch ein spannender Ansatz ist, weil das natürlich auch wieder Lehre beinhaltet. Mhm. Ist Geld sowas wie gedruckte Freiheit?
Ja.
Und vor allem die Wege, das zu erreichen, sind sehr kreativ. Mhm. Also es ist viel Freiheit für Kreativität, die im Künstlerprozess für mich nicht immer da war.
Ja, das ist ja spannend, denn das manchmal ja schon, dass gerade als Künstler du auch sehr kreativ sein kannst.
Natürlich, aber eben, wenn du die ganze Zeit am Überleben bist.
Mhm, da sind wir wieder beim Überlebens.
Frage der Fülle eine große. Also es ist schon relativ logisch, wie ich auf meine Antworten komme. Mhm. Trotzdem hat das ganz viel mit Paradigmenwechsel zu tun. Mhm. Und was für mich halt auch ein Part ist, also ich denke, es gibt Unternehmen und das sind natürlich globale Unternehmen, die müssen im großen Zusammenhängen denken. Die finde ich sehr, sehr spannend, weil sie einfach global agieren und deshalb so oder so in großen Zusammenhängen denken müssen. Und ich glaube, es geht genauso, dass man die Welt pflegt, wie dass man sie zerstört. Also da glaube ich, ist bei Ersteren, bei dem die Welt pflegen, mehr Wertschöpfung möglich und vor allem längerfristig, weil sie halt nicht zerbricht. Mhm. Und die zweite Geschichte ist, dass es wir verbringen inzwischen so viel Zeit mit Arbeit, dass es sich auszahlt, diese Zeit gut zu verbringen.
Ja.
Und zwar nicht nur für mich, aber eben auch wieder im Zusammenhang mit dem großen Ganzen.
Ja.
Arbeit ist eine unserer ursächlichsten sinnstiftenden Tätigkeiten. Mhm. Und der gehört wieder da rein. Deswegen arbeite ich so gerne in der Wirtschaft.
Schön. Ja. Okay, wir sind jetzt schon fast 40 Minuten dabei.
Okay.
Wir könnten wahrscheinlich noch tagelang sprechen, weil wir auch ganz, ganz ähnliche Ansichten haben. Also ich glaube, da könnten wir noch ganz viel machen. Ich möchte ganz gerne noch darauf eingehen, wenn jemand mit dir in Kontakt treten will, egal ob Mitarbeiter oder Unternehmer, wenn er mehr über dich erfahren will, wenn er mal vielleicht sogar gerne mit dir arbeiten möchte. Wie sind denn da die Kontaktwege? Was soll er denn machen?
Also am besten ist, er schreibt mir ein E-Mail. Mhm. Die Adresse ist office@carolasakotnik.com.
Okay, die schreiben wir auch später unten in die Shownotes rein.
Super, weil Carola Sakotnik hat insgesamt 3 Ks und kein C.
Auch kein, sehr gut.
Nur ein R bei Carola. Das sind so die großen, großen Fallen immer wieder. Natürlich unter www.carolasakotnik.com gibt es eine Homepage, wo man nachschauen kann. Mhm. Die Telefonnummer steht da auch gleich drauf. Das ist immer ganz praktisch. Da muss man sie jetzt nicht aufschreiben. Mhm. Wie gesagt, ich freue mich über diese Anrufe, weil es ums Ausloten geht. Ja, also was ich anbieten kann, sind wirklich individuelle Coachings, dann Trainings mit Gruppen, die 1-2 Tage dauern, wo es darum geht, Zusammenarbeit zu fördern. Also ich arbeite da auch ganz viel mit Coverdale zusammen.
Ja.
Bin auch Coverdale-Trainerin. Ja, das sind so die Meister der Zusammenarbeit, der sinnvollen Zusammenarbeit, wo es darum geht, enable people to succeed together. Mhm. Also gemeinsam wird mehr. Ja. Und dann gibt es noch so etwas, das ich jetzt Lernerfahrungen nenne, wo man etwas inszeniert. Okay. Wo man inszeniert, ich sag mal, Expeditionen irgendwo hin. Ja, man hat eine Gruppe, die an einem Projekt, an einem realen Projekt etwas lernen soll.
Ja.
Da wird dann das Projekt mal geshaped, also es wird designt gemeinsam mit dem Auftraggeber. Dann wird es durchgeführt und beim Tun, die Leute kriegen Aufgaben. Mhm. Beim Tun werden sie begleitet, um zu sehen, wo stehen sie jetzt. Ja, zuerst wird gemacht, dann wird ausgewertet und dann wird mal geschaut, könnte man das besser machen. Mhm. Das hat man daraus gelernt und es kommt die nächste Schleife rein.
Ja, das klingt
natürlich spannend. Sehr spannend.
Ja. 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 Richtige Lernen.
Das ist wahnsinnig toll für Führungskräftetrainings,
ja. Sage ich jetzt.
Ja. Wenn die selbst erfahren, okay, ich weiß vom Kopf her, wie es geht, aber wenn ich jetzt davor bin, wenn ich unter Stress bin, wie agiere ich da? Mhm. Also deinen eigenen Stressmodus kennenzulernen, ist essentiell.
Ja, ja, auch natürlich.
Die Frage stellen, der ist einfach da. Und wenn es eng wird, reagiert man so.
Mhm. Okay. Gut. Also, Homepage kommt unten rein, ganz klar. Da sind auch die Beschreibungen all dieser Angebote, die du gerade angesprochen hast. Also Lernerfahrung, Training, Coaching, das ist da alles hinterlegt.
Ansonsten, ich habe was vergessen.
Ja.
Ich komme natürlich auch an, ganz einfach für Vorträge, das Offensichtlichste, ja.
Na klar.
Einfach einen Vortrag, einen Impulsvortrag oder was sich sehr bewährt hat, Impulsvorträge mit einem kurzen Workshop, damit die Leute das gleich nicht nur hören, sondern ausprobieren können.
Okay.
Hat sich bewährt, ja.
Ja, super. Klar. Gut, das finden wir natürlich auch auf deiner Homepage, oder? Ja. Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, oder?
Ja, genau, so ist es.
Vortragsthema. Wir kennen uns jetzt seit knapp einem Monat und du bist mir aufgefallen, noch bevor wir uns kennengelernt haben. Ich weiß nicht, du erinnerst dich bestimmt. Wir haben doch da, ja, genau, erzähle ich dir. Wir haben doch für die Market Headline alle etwas gesungen.
Ja.
Ja, und das war ein Lied von Queen und ich stand recht weit hinten und es ist so wie in der Schule im Chor. Man singt wohl mit. Einfach damit die Stimmengewalt aller Menschen denn da ist, aber hoffentlich hört mich keiner raus, denn so gut kann ich das ja nicht. Und hinter mir war jemand mit einer super Singstimme und ich dachte mir, naja, die da hinter mir singt, die hat diese Gedanken wie ich jetzt wohl gerade nicht. Dann drehe ich mich um, da ist es Carola. Sehr gut. Singen kann ich tatsächlich nicht. Ich saß mal mit meinem Sohn im Auto, dem Teenager, und der sagte dann mal zu mir, Mama, weißt du was, wenn du singst, dann denke ich immer, du sollst zu Deutschland sucht den Superstar. Oh, was für ein liebes Kind, dass der mir sowas sagt. Ja, sagt er, da kommen immer die ins Fernsehen, die nicht singen können.
Dazu auch singen lernen oder singen üben. Weil es ist wichtig, so, dass wir alle singen können. Ja. Aber Singen üben hat ganz viel mit Zuhören üben zu tun. Mhm. Zuhören und spüren, wie das eigene klingt.
Nicht? Ja.
Man hört zu, wie das andere klingt und dann spürt man fast hier, also hier, man sieht es jetzt nicht so, im Herzen und im Bauch spürt man, ob das zusammenschwingt oder nicht.
Ja.
Probier das mal, wenn du allein im Auto bist, ja, dass dich keiner auslacht.
Wenn du noch alleine bist. Ach, da stehe ich über.
Na, aber es ist ganz, ganz schön, wenn man das kombinieren kann. Also zuzuhören, okay, so klingt das, jetzt kommt mein Ton raus, passt der zusammen oder nicht? Wir können das wahrnehmen. Das ja, müssen wir nicht lernen, sondern das können wir. Und das dann brauchst du
beim raus, Gitarrenstimmen
so. Wie kann ich es anpassen, dass es plötzlich zusammenkommt?
Ja, super. Wenn jemand über deine tägliche Arbeit informiert werden möchte, hast du irgendwie eine Facebook-Seite, die du pflegst oder irgendeinen anderen Social-Media-Account?
Ja.
Hast du noch?
Also Facebook wahrscheinlich. Eine ganz normale Facebook-Seite von mir persönlich. Ja. Ich habe einen Blog auf Facebook.
Okay.
Beide laufen unter Carola Sakotnik.
Findet man auch später unten.
Relativ unregelmäßig, aber nicht wahnsinnig weit auseinander. Inspirationen des Tages.
Ja.
Wo ich immer wieder Gedanken oder jetzt auch vermehrt Videos reinstelle zu Dingen, die mir auffallen, zu Dingen, die einfach inspirieren sollen. Und bei mir selbst auf der privaten oder auf der persönlichen, ja, sie ist nicht so wahnsinnig privat, gibt es aber beides, ja. Also ich bin ja auch ein Verfechter der professionellen Nähe und nicht der professionellen Distanz.
Ja.
Also man darf durchaus was von mir wissen und was ich nicht möchte, dass Menschen wissen, ist halt nicht auf Facebook. Das ist okay.
Genau. So, ja. Ja, genau. Super. Carola, dann kommen wir jetzt zum Ende. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für die Information, für den Einblick in das, was du so tust und warum du das tust und alles, was du jetzt mit uns geteilt hast.
Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Interview.
Sehr gerne. Echt.
Schön. Danke, Steffi.
Prima. Danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Wir sprechen uns, wir hören uns.
Wir hören uns, ja.
Auf Wiedersehen.
Ciao. Tschüss. Bis dann.
Tschüss.